Du möchtest wissen, wo deine Anstellungsbedingungen im Marktvergleich stehen, und zwar ohne, dass du dich nur auf dein Bauchgefühl verlassen musst, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast unterstützt dich dabei, mit zukünftig die Mitarbeitenden für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Ja, und im ersten Teil von dieser Doppelfolge mit dem Maurus Unternährer von Benefit Radar haben wir genau das Thema angeschaut. Das Thema Benefits, was es braucht, damit du da eine objektive Beurteilung kannst treffen, warum viele Unternehmen einfach nur aufs Bauchgefühl hören und vor allem auch, warum, obwohl es vielleicht im Moment gerade ein bisschen einfacher ist, wieder gute Leute zu finden, das Thema Benefits extrem relevant auch für die Zukunft wird sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz gute Erkenntnisse und viel Spass mit dieser Folge mit dem Maurus Unternährer. Mein heutiger Gast kommt aus der Welt der beruflichen Vorsorge. Zuletzt war er noch Business Analyst bei der Mobi und hat vor rund einem Jahr sein Startup Benefit Radar gegründet, mit dem er sich vor allem um den Vergleich von Anstellungsbedingungen kümmert. Und genau über das Thema möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Maurus Unternährer.
Danke vielmals, Raphael, für die Einladung.
Hey Maurus, zum Start, stell dich doch mal selber vor. Wer bist du und was machst du beruflich?
Yes, Name hast du schon gesagt, ich bin der Maurus. Und vom beruflichen, sage ich jetzt mal, Stand heute bin ich vor allem fokussiert als Gründer vom Startup Benefit Radar unterwegs. Da geht es darum, wie du richtig bereits gesagt hast, Anstellungsbedingungen können transparent und vergleichbar zu machen. Vom Wertegang her komme ich, wie du es auch richtig gesagt hast, so ein bisschen aus dem Versicherungssäcken. Ich habe ursprünglich mal eine Lehre gemacht, habe es bei der Winterthur das KV gemacht und dann anschließend bei zwei Broker dürfen, KMU beraten, vor allem im Bereich Pensionskasse. Genau, und habe parallel dazu dann als letztes noch den Master in Wirtschaftsinformatik gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das Technische irgendwie auch noch interessiert. Und die letzten 3 Jahre als Business Analyst dann in einem agilen Softwareentwicklungsteam dürfen arbeiten und dort noch ein bisschen Erfahrungen sammeln, vor allem im technischen Bereich.
Klingt nach einem mega breiten Rucksack, den du da schon mitbringst. Was hat dich denn dazu gebracht, mit der Idee vom Benefit Radar zu starten?
Einerseits ist das sicher aus der Beratungstätigkeit, bin ich immer wieder darauf angesprochen worden von Kunden, die gerne wie so eine Einschätzung hatten, vor allem im Bereich Pensionskasse. Dann gefragt sind, hey, kannst du jetzt nicht ein bisschen sagen, wie schwimmen wir da mit im März? Sind wir oben dabei? Sind wir unten dabei? Und habe ich gemerkt, dass es nicht wirklich ein schlaues Tool gegeben hat. Über die Jahre hat man natürlich irgendwann schon ein bisschen ein Bauchgefühl und man kann eine kleine Einschätzung geben, nicht wirklich zahlenbasiert. Das ist so der eine Punkt. Und andererseits, wenn ich selber auf Stellensuche war, habe ich irgendwie gemerkt, auch als Arbeitnehmer oder als Bewerber gibt es irgendwie nicht so ein wirkliches Tool, wo faktenbasiert man kann schauen, hey, was würde jetzt noch genau zu mir passen, und habe dann überlegt, eigentlich kann man das über die Pensionskasse ausmachen, also mit allem, was für Arbeitnehmer halt könnte relevant sein, wenn du neue Stelle suchst. Und das ist so ein bisschen der Ursprung gewesen, genau. Und die Idee hat mich über 2, 3, 4 Jahre immer so im Hinterkopf begleitet und irgendwann schon hat gedacht, hey, jetzt musst du Nägel mit Köpfen machen, entweder machst du es jetzt oder lass es sein und jetzt genau gebe ich dem mal die Chance, was verdient.
Sehr schön. Ja, was hat dich dazu bewegt oder was hast du so jetzt im Nachhinein, was würdest du sagen, was fasziniert dich an dem Thema Benefits und Anstellungsbedingungen? Ist so, auf den ersten Blick klingt es relativ trocken oder eher theoretisch?
Ja, genau. Nein, ich glaube, es ist in erster Linie vor allem auch selber können, etwas zu machen, selber dürfen entscheiden, selber dürfen kreieren, selber etwas können weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der eine Aspekt. Und das andere ist halt auch, da können wir vielleicht nachher noch drauf sprechen, es ist zum Teil auch eben ein trockenes, ein komplexes Gebiet. Und ich habe das Gefühl, es würde einfach gut tun, wenn wir dort ein bisschen mehr Transparenz reinbringen, dass, dass theoretisch jeder sich irgendwie ein Bild kann machen und eben, dass nicht irgendwie so ein Dickicht ist an Komplexität, wo du keinen Durchblick hast, oder? Und ich glaube, es ist eine Kombination von diesen beiden. Das eine, der Antrieb ist selber können kreieren und das andere ist wirklich auch der Purpose dahinter, um können die Transparenz zu schaffen.
Coole Kombination, braucht es wahrscheinlich auch den langen Atem, oder? Für so ein Startup auf beiden Stellen. Kommen wir aber doch jetzt mal so eher ein bisschen theoretische Teil, beziehungsweise in Teil, der die Unternehmen betrifft. Was sagst du jetzt aufgrund von deiner Erfahrung, die du vielleicht auch schon gesammelt hast mit dem Benefitradar oder davor? Warum ist es für Unternehmen wichtig, eben auch zu wissen, wo stehen sie im Markt mit ihren Benefits? Wie stehen sie im Vergleich zu den Mitbewerbern?
Es gibt wie so ein bisschen zwei Perspektiven. Einerseits habe ich das Gefühl, ist es, es gibt so wie zwei Megatrends, die für das Thema relevant sind. Und zwar einerseits ist es die demografische Entwicklung. Also man redet von ungefähr über 10'000 Pensionierungen pro Jahr mehr als die Arbeitsmärkte nachrutschen. Also das heisst, man verliert Arbeits- und Fachkräfte. Also das heisst, es wird in der Tendenz eher schwieriger, die richtigen Profile zu finden, die man halt braucht, um das eigene Business voranzutreiben. Und andererseits, der zweite Megatrend ist halt die Technologie. Technologische Entwicklung, ChatGPT und so weiter, wo das Ganze extrem effizient macht, wo aber auch Transparenz einfacher macht. Also das heisst, es ist davon ausgegangen, dass in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wie lange es genau dauert, wissen wir ja alle nicht, aber dass irgendwann ist, dass der Markt noch viel transparenter wird sein und der Druck auch viel, viel höher oder die Schwierigkeit, die richtigen Leute zu finden. Und der Prozess, die Transformation, die dauert ein paar Jahre und aber auch die eigene Reaktion darauf dauert ein paar Jahre. Also das heisst, das ist eigentlich wie so, was wir machen, ist eigentlich wie eine Ausgangslage schaffen, eine Ist-Situation können aufzeigen. Und genau, und damit du dich kannst adaptieren oder dich verbessern, musst du zuerst mal wissen, ja, wo stehen wir denn überhaupt?
Also eigentlich so ein bisschen zusammengefasst, dass du überhaupt dich am Markt kannst, dass am Markt kannst bestehen und auch zukünftig noch attraktiv und für neue Talente
richtig,
befinden.
Genau. Talent, genau, Talent zu behalten, aber auch neue Talente können zu gewinnen. Genau.
Ich meine, du löst mit deinem Benefitradar ja offensichtlich ein Problem, das Unternehmen haben. Wie gehen sie das Thema heute an, den Vergleich von diesen Anstellungsbedingungen typischerweise?
Ich habe mit etwa 100 KMU Austausch gehabt über das Thema, weil ich jetzt erst auch meine Research haben müssen machen und sage, ja, braucht es das überhaupt? Wie macht man das denn heute und so weiter? Und die Antwort ist eigentlich in den meisten Fällen relativ ähnlich. Man hat das mal eher aus dem eigenen Netzwerk heraus betrieben. Also oft irgendwie mit HR-Personen, die dann in einer Ausbildung mit jemandem mit in Kontakt gehabt haben, aus einer vielleicht eher Erfahrungsgruppe irgendwo, wo es regional geht, wo man sich ein bisschen austauscht, wie machen das, und man hat sich dann so ein bisschen sein eigenes Bild gemacht. Das bedeutet aber, dass du eigentlich wie die ganze Research dann halt selber machst. Und zum Teil ist das halt auch ein bisschen schwierig, weil das ganze HR-Thema, sage ich jetzt mal, ist ein Thema, das vor allem Geld frisst. und nicht irgendwie, es ist nicht der Verkauf, oder? Es kommt kein Geld rein und dementsprechend sind halt die Ressourcen oft auch begrenzt und dann hat man es zum Teil halt einfach auch nicht gemacht, als Ressourcen.
Du hast schon angesprochen, das Thema oder das Problem, das aber bei den eigenen Recherchen oder Analysen entsteht, ist das Thema Ressourcen. Also es braucht Zeit. Kann mir vorstellen, vielleicht ist das auch gerade das Lieblingsthema von den HR-Leuten, wenn sie so eher Menschen basiert oder mehr auf Menschen fokussiert sind. Was für Herausforderungen, das Gefühl, entstehen sonst noch, wenn Unternehmen das selber machen, die Analyse von oder den Marktvergleich?
Aber einerseits die persönlichen Ressourcen, die wir gesagt haben, andererseits ist zum Teil vielleicht auch das Know-how, je nach Gebiet. Ist es dann, wenn du etwas willst, vergleichbar machen willst, musst du schon sehr tief drin sein, dass du das wirklich kannst vergleichen, dass du den Äpfel mit Birnen vergleichst. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es zum Teil ein bisschen mangelnde Awareness ist, also vor allem im Bereich dann beispielsweise von einer Geschäftsleitung, eben weil halt HR ist eher das, wo Geld verschlingt und nicht dort, wo das Geld reinkommt und dementsprechend sagt man, ja, wird es ein bisschen stiefmütterlich behandeln vielleicht. Oder es ist auch, vorher ein gutes Beispiel gehabt. Das verhaltet sich, genau, es verhaltet sich vielleicht ein bisschen so wie Gesundheit oder Prävention. Also sprich, man kann es sehr lange vernachlässigen und merkt dann aber erst irgendwann, dass man das Problem hat, wenn man es einfach jahrelang seine Arbeit nicht gemacht hat. Oder wenn man jetzt einfach das für ein Jahr lang nichts macht, dann passiert wahrscheinlich auch nicht viel. Sondern man merkt dann halt, das ist sehr eine langfristige Geschichte, oder wo man dann den Impact nachher hat. Und das macht es halt auch ein bisschen schwieriger, vielleicht dann auch als HR, das intern die Notwendigkeit können aufzuzeigen.
Ja. So, aus deiner Erfahrung oder aus diesen Gesprächen, eben über 100 Gesprächen, die du geführt hast mit den HR-Entscheiderinnen und Entscheidern oder Leuten aus dem HR, wie aufwendig ist so ein fundierter Vergleich von Anstellungsbedingungen, dass man da wirklich ein objektives Bild von seiner eigenen Situation bekommt?
Ja, ich glaube, das heißt richtig. Fundiert, die Frage ist, wie fundiert will man es denn wirklich machen? Ich glaube, als erstes musst du zuerst einmal für dich selber als Firma definieren, wer ist überhaupt meine Referenzgruppe, mit wem wollte ich mich vergleichen, welche Firmen kommen da in Frage, sowohl von der Tätigkeit als auch von der Region her. Denn wenn du das weißt, funktioniert es wahrscheinlich, wenn du das selber machst, so, dass du dann zuerst mal versuchst, herauszufinden, hey, wo habe ich Kontakt? Dass du mit diesen Leuten in Kontakt trittst und erklärst, was du machen willst. Die müssen dann aber auch noch bereit sein, ihre Informationen dir zur Verfügung zu stellen. Das ist aber der nächste Punkt. Nicht alle sind gleich willig, ihre Infos zu teilen. Vorausgesetzt, die machen das aber, ist dann der nächste Schritt, wie dass du irgendwie eine Vergleichbarkeit musst herbringen musst. Das ist im Bereich, sagen wir es, von Ferientagen relativ einfach, weil dort ist es in einer Zahl, 20, 21, 22, 25 Ferientage, ist relativ einfach zum Vergleichen. In anderen Bereichen wird es dann aber gerade ein bisschen komplizierter, als einfach nur eine simple Zahl zu vergleichen. Und dann musst du wie so ein Raster dir halt aufbauen und überlegen, ja, wie tun wir das Kriterium oder die Frage formulieren, dass man sie dann auf alle Eventualitäten sozusagen können auch miteinander vergleichen, weil jede weitere Firma, die dazukommt, hat dann wieder eine Sonderlösung und dann musst du wieder überlegen, okay, jetzt müssen wir dann von Vergleichbarkeit wieder anders machen, weil da wieder eine Speziallösung hat. Und das ist relativ aufwendig. Wie viel das kostet, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt schätzen, eine Woche Aufwand ist das mindestens und du kannst halt selber ausrechnen, was so ein Tagessatz von so einer HR-Person etwa kostet und dann kommst du wahrscheinlich etwa auf den Aufwand oder den Preis, wo dich das effektiv dann kostet.
Vorausgesetzt überhaupt, du kannst schon Daten nennen, oder? Das ist dann
Genau.
ein weiteres
Oder du hast
Fragezeichen.
vorausgesetzt, du hast Zeit überhaupt,
Genau,
oder?
du hast Zeit. Das ist etwas, was im HR eigentlich auch eher Mangelware ist, aus meiner Erfahrung. Wenn du jetzt all die Faktoren vielleicht noch nicht zusammenfassend so kannst auf den Punkt bringen, was sind so die Punkte, wo wirklich ein Vergleich oder eine objektive Einordnung am Markt für Unternehmen schwierig macht?
Ich glaube, es ist vor allem die Vergleichbarkeit. Oder das, was ich so ein bisschen gesagt habe, dass es nicht überall so einfach ist, wie einfach nur die Ferientage zu vergleichen. Es ist, den gemeinsamen Nenner zu finden, zu sagen, okay, und das ist jetzt das Kriterium, so tun wir das benennen, dass wir wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das ist wahrscheinlich die grösste Herausforderung.
Du hast schon ein bisschen angesprochen, warum Unternehmen das sollten machen. Eben, es geht sicher um das Thema Fachkräftemangel, auch wenn es inzwischen schon sehr inflationär gebraucht wird. Ist halt leider wahrscheinlich das Thema, das uns noch die nächsten Jahre wird begleiten. Was hast du das Gefühl, welche Rolle spielen die Benefits heute im Wettbewerb um die Talente, die man für sich gewinnen will? Wie hat sich das vielleicht auch gewandelt über die letzten Jahre, die Benefits?
Meiner Wahrnehmung nach wird es immer zentraler. Und so ein bisschen vom Wandel her habe ich lustigerweise letzte Woche gerade wieder genau die Aussage gehört, oder genau die Situation gehabt, wo man eigentlich wie die alte Generation im Geschäft sagt, ja, die können froh sein, dass sie überhaupt bei uns dürfen arbeiten. Und die jüngere Generation sagt, hey, das ist im Fall nicht mehr so, oder? Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen Firmen, dass halt einfach die jüngeren Generationen, würde ich jetzt wahrscheinlich uns auch noch sogar dazu zählen, nicht nur die ganz Jungen, die frisch irgendwie ab der Ausbildung kommen, die halt einfach auch ein bisschen andere Ansprüche haben. Vielleicht ist es auch aufgrund vom Arbeitnehmermarkt tendenziell eher, dass man eben die Ansprüche auch kann haben, weil man weiss, man findet tendenziell einen guten Job und darf die Ansprüche stellen. Und ich glaube eben, die Transparenz, also die Ansprüche werden höher und die Transparenz wird auch immer höher. Und darum habe ich das Gefühl, wird es länger sein, relevanter, dass man einfach einigermaßen dabei ist. Man muss nicht überall der Allerbeste sein, aber zumindest weiss, wo steht man im Markt.
Ja. Jetzt, vielleicht hast du die Situation auch schon gehabt, vielleicht kannst du es beurteilen. Wie gehen Unternehmen damit um, wenn sie dann wirklich plötzlich gemerkt haben, hey, weißt du was, wir sind am Arbeitsmarkt oder unser Angebot, unsere Benefits sind vielleicht am Arbeitsmarkt nicht mehr konkurrenzfähig, beziehungsweise sind so ein bisschen im hinteren Drittel.
Ja, meistens kommt das wahrscheinlich nicht komplett überraschend. Also meistens hat man schon irgendein Bauchgefühl, wo man so ein bisschen weiss, in der Tendenz sieht es wahrscheinlich so aus. Aber ich glaube, in dieser Genauigkeit, wenn man es halt in Zahlen darstellt, das ist dann noch ein anderes Bild. Und oft hilft es vielleicht eben auch intern können, das zu beweisen oder das zu zeigen und nicht einfach nur als HR verantwortliche Person, die ja sowieso sich interessiert für die Themen, ist ja logisch, dass die gerne das Thema vorantreiben. Und dann hilft es vielleicht auch, wenn du wie objektive Zahlen, Daten, Fakten hast, wo eben einen Mangel oder eben so in einem Bereich könnt unterstützen oder eben genau beschreiben. Ich glaube aber auch, dass Veränderung halt dazwischen tragen Prozess. Jetzt erst, du musst mal die Awareness überhaupt bekommen, oder? Und nachher bist du dann, sagen wir auch noch, ein Budget noch bekommst, und dann schlussendlich eben einen Umsetzungsplan hast und vielleicht irgendwie ein Reglement musst anpassen und bis du das wirklich machst, das kann, Jahre dauern, oder? Und ich glaube, so die Marktposition zu bestimmen ist wahrscheinlich so wie der erste Schritt. Aber mit dem alleine ist es dann noch nicht gemacht, sondern das bringt dann einen Stein rollen, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Also ich auch so aus Erfahrung kann ich sagen, dass Unternehmen zuerst den Schmerz spüren quasi bevor sie wirklich ins Handeln kommen. Oder? Weil ich habe schon mit einigen Unternehmen zu tun gehabt, die gesagt haben, ja, weißt du, wir zahlen nicht super Löhne, aber wir suchen auch Leute, die weißt, intrinsisch motiviert sind. Und irgendwann gemerkt man, das hat vielleicht früher funktioniert, aber ja, heute musst du irgendwo auch konkurrenzfähige Löhne oder konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen haben, dass du da überhaupt kannst bestehen oder vor allem auch gute neue Talente gewinnen. Jetzt, du hast das Thema Transparenz schon ein paar Mal aufgegriffen in dem Gespräch. Für wie wichtig haltest du Transparenz im Umgang mit Benefits, auch beispielsweise im ganzen Bewerbungsprozess? Ab wann hast du das Gefühl, sollte man transparent mit seinen eigenen Benefit umgehen?
Ich glaube, früh, weil es bringt dir schlussendlich auch nichts, wenn du irgendetwas willst, schönreden und Zeit verlöffelst und wenn schlussendlich das die ausschlaggebenden Kriterien dann halt irgendwie nicht stimmen, dann verlöffelst du einen Haufen Zeit im ganzen Rekrutierungsprozess, nur zum nachher merken, ah, irgendwie es ist doch kein Match oder noch schlimmer, man schweigt tot und Person fährt dann an und man hat eine relativ kleine Fluktuation und der ganze Prozess fährt nochmal von vorne an. Darum bin ich tendenziell eher ein Freund davon, dass man von Anfang an transparent ist, wie auch ein Bewerber, lässt ja auch die Hosen runter, wenn er sich bewirbt oder sie sich bewirbt und man hat relativ viel Informationen und genauso habe ich das Gefühl, man müsste auch als Unternehmen grundsätzlich von Anfang an transparent sein, weil es halt einfach langfristig sehen, wahrscheinlich schlauer ist.
Du sagst, oder du hast es jetzt gerade angesprochen, müsst. Wie ist es in der Praxis? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede von kleineren KMUs zu Corporates? Oder
ja, ist es so. Tendenziell, je grösser das Unternehmen, umso transparenter geht man damit um. Ist aber nicht in jedem Fall Pflicht oder zwingend. Ganz grosse Unternehmen tun beispielsweise fast alle ihre Anstellungsbedingungen auf der Website, alles öffentlich einsehbar, während tendenziell kleinere KMU eher sagen, ja, du kannst die Informationen über im letzten Detail, wenn du dann angefangen hast, also so Worst-Case-Beispiel und irgendwo zwischendrin bewegt sich dann das.
Okay. Jetzt Aussagen, typische Beispiele oder Aussagen, die dir in diesem Kontext immer wieder begegnet, jetzt in deiner Tätigkeit mit dem Benefit Manager.
Ja, tendenziell wahrscheinlich so ein bisschen das Bild, wo ich vorher erwähnt habe, wenn du oft auch unterschiedliche Generationen in der Führung hast, wo in der Tendenz auch wieder, das muss nicht immer überall so sein, aber in der Tendenz vielleicht eher die ältere Generation ein bisschen zurückhaltender ist in puncto Transparenz und auch sagt, hey, es ist aber sie können froh sein, haben sie überhaupt einen Job? Oder sie sagen, der Inhalt und so weiter, das ist extrem wichtig, was ich selber auch befürworte. Das ist ja so. Nur wegen der Benefits macht die nicht glücklich. Es muss auch der Jobinhalt muss passen. Und tendenziell die jüngere Generation, wo halt einfach, wie ich es vorher gesagt habe, wo von Anfang an schon Wert drauf legt auf Homeoffice, auf unbezahlten Urlaub, auf Ferien kaufen und solche Geschichten. Und genau, so ein bisschen, vor allem das Abblocken, das gehört man relativ aus vielen Betrieben, dass so ein bisschen der Fronten ein bisschen geht zwischen den unterschiedlichen Meinungen.
Dieses Generationenthema, denke ich, wird sich wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre eher noch ein bisschen auflösen, oder? Wenn das so, sagen wir noch, unsere Generation noch ein bisschen weiter nachrutscht, dass
Genau.
noch ein bisschen mehr aufgegriffen wird. Wobei, man darf es auch nicht, man darf nicht alle gleich rüber tun, es gibt auch sehr fortschrittliche KMUs, die von älteren Generationen geführt sind. Zum Abschluss vom ersten Teil von dem Podcast. Welche drei konkreten Tipps würdest du HR-Verantwortlichen oder auch Geschäftsleitungsmitglieder mit auf den Weg geben, wenn sie wissen wollen, wie gut ihre Benefits im Vergleich zu den Mitbewerbern abschneiden?
Wahrscheinlich kann ich nicht genau drei Tipps geben, aber ich kann sagen, es kommt ein bisschen auf deine Situation drauf an. Wenn du das Know-how hast und die Zeit hast, dann mach den Research, mach deine Research, nimm dir die Zeit, geh vergleichen, red mit anderen Unternehmen und versuch dich vorzubereiten, weil die Transparenz und Notwendigkeit auch, die wird kommen, befasst dich mit dem Thema. Und wenn du Know-how vielleicht nicht hast und auch die Zeit nicht hast, aber ein kleines Budget dafür hast, dann du es delegieren, wie beispielsweise Benefit Radar, aber beschäftige dich mit dem Thema, mach es auf die eine oder auf die andere Seite und das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der eine Tipp oder der wichtigste Tipp, beschäftige dich mit dem Thema, in welcher Form auch dann immer für dich stimmt.
Vor allem nicht, dass sie nachher dann irgendeinen einholt, oder? Und dann nachher dann wirklich, ja,
Genau, und auch die
Probleme hast mit
Umsetzung,
den
oder eben,
Benefits.
das ist das, was wir vorhin gesagt haben, so ein bisschen der erste Schritt ist wie so ein bisschen die Analyse, wo stehe ich, der Ist-Zustand. Und wenn du dann wirklich willst, dich bewegen, das kann Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis du dann wirklich so weit bist mit der Geschäftsleitung und alle sagen, jawohl, ist gut, finden wir gut, machen wir. Darum, je kleiner, umso besser.
Das war es schon mit dem ersten Teil zum Thema Benefizvergleich mit dem Maurus Unternährer. Ich hoffe natürlich ganz fest, du hast schon ganz viele wertvolle Inputs für dich mitnehmen und würde mich natürlich extrem freuen, wenn du den Podcast würdest bewerten oder kommentieren. Das hilft im Podcast extrem weiter, noch mehr Leute können zu erreichen und die Informationen noch mit mehr Leuten können zu teilen. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren. Und auch das nächste Mal, nächste Woche im zweiten Teil, dann mit dem Maurus wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.